SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Hallo und herzlich willkommen. Am Anfang war das Wort, am Ende der Chat. Einen gewagten Bogen hat der Evangelische Medienkongress da zwischen dem Alten Testament und der künstlichen Intelligenz geschlagen, als er sich diese Woche mit allen Fragen rund um KI beschäftigt hat. Denn das Thema fordert nicht nur die Arbeitswelt heraus, sondern auch die Kirchen. Nicht nur wegen den ethischen Fragen, die die künstliche Intelligenz aufwirft, sondern auch wegen der Auswirkungen, die sie auf die Kirchen selbst hat. Zum Beispiel, wenn Menschen ihre geheimen Sorgen keinem Seelsorger mehr anvertrauen, sondern lieber einem menschlich gestalteten Avatar. Mark Kleber berichtet.
Welche Rolle soll KI in der Kirche spielen?
Das ist eine tolle Möglichkeit, ein großes Instrument, das uns zur Verfügung steht,
sagt der Medienbischof der Evangelischen Kirche in Deutschland, Volker Jung, einerseits. Aber KI ist für ihn ein durchaus zweischneidiges Schwert.
Zugleich birgt es aber auch eine ganze Menge an Gefahrenpotenzial. Da ist viel Undurchschaubarkeit drin und es bedeutet auch gegebenenfalls neue Abhängigkeiten. Das muss geklärt werden, was das bedeutet und wie man entsprechend damit umgeht.
Abhängigkeiten zum Beispiel von Konzernen, die KI-Anwendungen herstellen, deren Funktionsweise sie geheim halten. Trotzdem wurde beim Medienkongress die Frage diskutiert, ob künstliche Intelligenz manchmal ein Segen sein könnte, zum Beispiel um beim Predigtschreiben Zeit zu sparen.
Dieses Schreiben von Predigten und so, das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. Wenn ich da Unterstützung bekomme, habe ich vielleicht mehr Zeit für Seelsorge oder andere persönliche Dinge.
Meint der Theologe und IT-Experte Chris. Er ist einer der beiden Hosts des evangelischen Podcasts Netztheologen. Chris sieht aber auch Risiken.
Der negative Aspekt könnte natürlich auch sein, dass durch generierte Predigten immer wieder gleiche Meinungen reproduziert werden und andere Sichtweisen dann untergehen.
Doch es geht um noch viel mehr. Können Maschinen heute dort einspringen, wo früher die Religion zuständig war? Eine der Fragen beim Evangelischen Medienkongress. Was ist etwa, wenn ein Avatar mehr Vertrauen genießt als ein Pfarrer oder eine Pfarrerin? Seelsorge vom Server. Der KI-Expertin Deborah Weber-Wulff macht die Vorstellung Sorgen.
Manche Leute haben die Vorstellung, sie haben einen persönlichen Draht zu diesem Chatbot, mit dem sie sich austauschen. Oder sie finden da jemanden, der sie endlich versteht, mit dem sie tatsächlich reden können. Wir müssen klar wissen, wann wir mit einer Technik sprechen. Und wir mussten uns eigentlich davor hüten, dass wir in diese individuelle Beziehung zu der Maschine kommen.
Aber was, wenn die Menschen genau das wollen? KI statt Kirche, personalisiert, auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten, gewissermaßen eine künstlich generierte Privatreligion. Medienbischof Volker Jung meint,
darin liegt durchaus eine Möglichkeit für Menschen selber, sich die Dinge zusammenzusuchen, die man jeweils für sich auch brauchen kann. Es liegt die Gefährdung darin, dass Gemeinschaft nicht mehr so gelebt wird, wie es uns gut tut.
KI wirft viele Fragen auf. Die Antworten darauf zu finden, ist auch für die Kirchen eine große Herausforderung.
Die Bilder aus Rom diese Woche haben Eindruck gemacht. In einem langen Zug sind Kardinäle und Priester, Ordensleute und Laien aus allen Kontinenten über den Petersplatz gezogen. Ein Siebtel von ihnen stimmberechtigte Frauen. Das ist ungewöhnlich, wenn im Vatikan verhandelt wird. Papst Franziskus will mit dieser Weltsynode einen Dialog über die Zukunft der katholischen Kirche führen. Elisabeth Pongratz hat die ersten Tage beobachtet.
Zum ersten Mal sitzen in der Audienzhalle des Vatikans die Teilnehmer einer Synode an runden Tischen. Priester neben Laien, Kardinäle neben Frauen. Pfarrer Thomas Schwarz, der vom Papst berufen wurde, erlebt, wie die Sitzordnung den Dialog voranbringt.
Das ist ein völlig neues Gefühl, ne? So kann sich keiner verstecken voreinander. Wenn du anfängst, nicht mehr zuzuhören, wird das von den anderen wahrgenommen. Du bist wirklich auf Dialog getrimmt.
Der Hauptgeschäftsführer des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis wird bis Ende Oktober mit rund 450 anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus aller Welt beraten, wie es mit der Kirche weitergeht. Bei Umfragen in der ganzen Welt haben die Gläubigen in den vergangenen 2 Jahren Änderungswünsche formuliert. Die Rolle der Frau müsse stärker berücksichtigt, die Laien mehr eingebunden werden. Die Kirche brauche eine neue Sexualmoral. Nach den grauenvollen Missbrauchsskandalen müsse Macht anders verteilt werden. Doch manche Synodenteilnehmer, wie Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller, befürchten, dass die Weltsynode das eigentlich Katholische aus dem Blick verlieren könnte.
Wir können nicht sagen, Christus hat die Kirche gebaut und das ist seine Kirche. Und wir kommen jetzt wie von Architekten und bauen das jetzt irgendwie um nach unseren Maßstäben.
Die Spannungen auszuhalten zwischen den konträren Meinungen, auch das sei eine Aufgabe der Synode, so die Organisatoren. Bei der Eröffnungsmesse auf dem Petersplatz machte Papst Franziskus klar, dass sie kein Parlament sei, sie verfolge keinen Reformplan. Er mahnte eine Kirche an, die mit fröhlichem Gemüt das Wirken Gottes betrachten müsse. Und die inmitten der manchmal aufgewühlten Wogen unserer Zeit nicht den Mut verliert, sich nicht hinter erworbenen Überzeugungen verbarrikadiert, sich nicht von der Welt das Programm diktieren lässt. Hohe Erwartungen, so der Papst, könnten womöglich nicht erfüllt werden. Die Schweizerin Helena Jeppesen-Spuhler zählt zu den 54 Frauen, die erstmals ein Stimmrecht haben.
Das Problem ist, dass viele wichtige Fragen in Rom entschieden werden müssen. Und deswegen müssen wir das diskutieren, ob das bleiben wird oder ob die lokalen Kirchen eigene Entscheidungen treffen können.
Anhand eines Arbeitsdokumentes, des sogenannten Instrumentum Laboris, werden die Leitfragen des synodalen Prozesses abgearbeitet. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, ist zuversichtlich.
Ich habe das Instrumentum Laboris wirklich in den letzten Tagen noch mal sehr genau gelesen. Da ist ganz klar beschrieben, es braucht auch Strukturen. Es braucht die Einigung über konkrete Art und Weisen, wie wir nach vorne gehen und Fragen beantworten. Ob uns das jetzt schon gelingt in dieser Phase oder im nächsten Jahr, aber folgen muss es.
Sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing zur Weltsynode der katholischen Kirche in Rom. 60 Jahre ist es her, dass Rolf Hochhuth mit seinem Theaterstück Der Stellvertreter einen Sturm der Entrüstung ausgelöst hat. Viele waren empört über Hochhuths Anschuldigung, Papst Pius XII. Sei ein Hitler-Kollaborateur gewesen. Diese These konnte sich nicht lange halten. Dennoch blieb die Frage, warum der damalige Papst, dessen Seligsprechung noch immer verhandelt wird, seine Stimme niemals öffentlich gegen die Vernichtung von Jüdinnen und Juden sowie anderer Minderheiten erhoben hat. Zumal er einige von ihnen heimlich gerettet haben soll. Manche mutmaßten, er habe vielleicht vom Ausmaß der Vernichtung nichts gewusst. Doch das ist jetzt eindeutig widerlegt, wie Jörg Seiselberg aus Rom berichtet.
Es ist ein vergilbtes Blatt Papier, eng beschrieben mit einer Schreibmaschine. Ein Brief datiert auf den 14. Dezember 1942, der vor kurzem gefunden wurde in den päpstlich-vatikanischen Archiven. Und der eine neue Antwort gibt auf die seit Jahrzehnten diskutierte Frage, was hat Papst Pius XII. Gewusst von den Verbrechen in Nazi-Deutschland? Dieser Brief ist aus vielen Gründen bedeutsam. Er ist der einzig verbliebene Beleg eines Schriftwechsels zwischen dem Sekretariat Pius XII. Und dem deutschen Widerstand. Giovanni Cocco sitzt in einem Nebenraum der Archive am Belvederehof vor den Vatikanischen Gärten. Der Archivar und Historiker hat den über 80 Jahre alten Brief entdeckt. Ein Dokument, in dem der Vatikan darüber informiert wurde, dass täglich die Leichen von 6000 Menschen, vor allem Juden und Polen, vernichtet werden in den SS-Verbrennungsöfen in der Nähe von Rawka-Ruska, also im Vernichtungslager Biojet. Auch Auschwitz wird erwähnt. Die alarmschlagende Botschaft an das Sekretariat von Papst Pius: Die Nazis machten, Zitat, tatsächlich ernst mit der Ausrottung der Juden und Polen. Cocco sagt über das Schreiben: Es ist eine Stimme aus dem Bauch des Drachens. Sie kommt direkt aus dem Inneren des Dritten Reichs, mit Informationen, die im Widerstand kursierten. Und diese Informationen, darüber haben wir nun Gewissheit, gelangten bis zu den Ohren des Papstes. Geschrieben ist der brisante Brief vom deutschen Jesuiten Pater Lothar König, ein enger Bekannter des damaligen persönlichen Sekretärs von Papst Pius, Robert Leiber. König war für den bürgerlichen Widerstandszirkel Kreisauer Kreis tätig, als eine Art Kurier und Verbindungsmann zum Vatikan. Sein Brief aus dem Dezember 1942 lag nach Pius' Tod jahrzehntelang unentdeckt im Vatikan, bis 2019 unter Papst Franziskus aus dem Staatssekretariat große Mengen an Dokumenten aus der Zeit des Papstes, der die katholische Kirche im Zweiten Weltkrieg führte, den vatikanischen Archiven zur Verfügung gestellt wurden. Ungeordnet und durcheinander. Archivar Cocco machte sich an die Arbeit, bis ihm der brisante Brief in die Hände fiel. Dieser Brief fiel auf, weil er nicht mit vollständigem Namen unterzeichnet war, sondern mit Euer Lothar. Die Anrede war: Lieber Freund, das gab den Anstoß, diesen Brief genauer zu lesen. Ein Brief, der keinen Zweifel mehr lässt, Papst Pius XII. War sehr gut informiert darüber, dass die Nazis systematisch und massenhaft Juden ermordeten. Zu behaupten, dass es wenig Informationen gab oder dass sie wenig glaubhaft waren, ist wirklich schwierig. Hier spricht eine vertrauenswürdige, sehr gut informierte Quelle, der man sehr viel Glauben schenkt. Ob der von ihm gefundene Brief Einfluss haben wird auf das immer noch laufende Verfahren zur Seligsprechung von Papst Pius XII., Coco zuckt mit den Schultern. Ich weiß nicht, ob dieses Dokument da Gewicht haben wird. Das liegt in der Kompetenz des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Zweifellos lässt es uns das geschichtliche Wissen vertiefen über diesen Mann und seine Zeit.
Aus Rom hat Jörg Seiselberg über die neuen Enthüllungen zu Pius XII. Berichtet. Demnach wusste der damalige Papst von den Vernichtungslagern der Nazis. Ab morgen diskutieren Expertinnen und Experten die neuen Erkenntnisse bei einem internationalen Kongress in Rom. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat diese Woche eine Infotour gestartet. Bis zum 2. November macht sie an 38 Hochschulen Halt, um persönliche Beratung zum BAföG anzubieten. Die Ministerin Bettina Stark-Watzinger betont, Zitat, wir wollen noch mehr junge Menschen ermutigen, einen Antrag auf BAföG zu stellen. Ein Studium darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Anja Braun aus der SWR-Wissenschaftsredaktion hat dazu eine klare Meinung.
Diese Aussage der Bundesbildungsministerin, ein Studium darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ist ziemlich unverfroren. Denn unabhängig davon, dass das BAföG trotz hoher Inflation nicht um ein Fitzelchen erhöht wird, ist erst am Montag der Zinssatz für Studienkredite bei der staatlichen KfW-Bank auf die schwindelerregende Höhe von 9,01% gestiegen. Das Studierendenwerk warnt, hier droht bedürftigen Studis eine Schuldenfalle. Der Zinssatz für diesen Kredit ist immerhin doppelt so hoch wie ein Immobilienkredit. Nur zur Verdeutlichung, einen Studienkredit braucht man, wenn man zum Beispiel die BAföG-Förderhöchstdauer überschritten hat, aber noch nicht ganz fertig ist mit der Abschlussarbeit und niemand aus der Familie einen dabei finanziell unterstützen kann. Auch das BAföG selbst als Kernstück der Studienfinanzierung erfüllt das Versprechen nicht, dass ein Studium unabhängig vom Geldbeutel der Eltern sein soll. Denn längst nicht alle Studierenden, die Unterstützung brauchen, bekommen BAföG. Heute liegt der BAföG-Höchstsatz bei 812 Euro. Die jüngste Sozialerhebung hat ergeben, dass fast 40% der Studierenden weniger als 800 Euro im Monat zur Verfügung haben. Geld aus dem BAföG-Topf erhalten aber nur ganze 11%. Um das zu ändern, wurde eine Strukturreform versprochen, doch die ist den Sparplänen geopfert worden. Genau wie die BAföG-Erhöhung zum Inflationsausgleich. Dabei müssen auch Studierende irgendwie die deutlich teurer gewordenen Lebensmittel finanzieren und gestiegene Mieten für ihre Zimmer zahlen. Eine Folge ist Studienabbruch aus finanziellen Gründen. So hängt ein Studium heute umso mehr vom Geldbeutel der Eltern ab.
Der Standpunkt von Anja Braun war das zur BAföG-Werbung der Bundesbildungsministerin. Afghanistan wurde gestern von verheerenden Erdbeben erschüttert. Die Beben, die eine Stärke von 6,3 erreichten, haben viele Menschen das Leben gekostet. Die Angaben reichen von 500 bis 2000 Toten und steigen stündlich. Bevor sich dieses Unglück ereignet hat, habe ich mit Henrike Bittermann gesprochen, der Afghanistan-Expertin von Caritas International. Sie ist vor wenigen Tagen aus Afghanistan zurückgekommen, wo sie Frauen und Mädchen besucht hat, die dort kaum noch am öffentlichen Leben teilnehmen dürfen. Leider habe ich sie gestern und heute nicht erreicht, um sie nach ihrer Einschätzung über die Folgen des Erdbebens zu fragen. Deshalb fehlt das Thema im folgenden Gespräch, in dem ich Frau Bittermann zuerst nach einer Situation gefragt habe, die sie bei ihrer Reise zu den Frauen besonders beeindruckt hat.
Wir unterstützen in Kabul ein Mutter-Kind-Projekt, bei dem Hebammenmütter in sehr schwierigen Lebensumständen unterstützen und sind einfach häufig sehr ärmliche Verhältnisse. Und genau in dem Moment, als ich da war, kam ein neues Dekret raus, bei dem die Taliban Hausbesuche in Gesundheitsberufen verboten haben, sodass die Hebammen in dem Moment auch nicht arbeiten konnten und sich nicht mehr um die Frauen kümmern konnten. Dann haben wir uns getroffen, es war ein Raum voller starker Frauen. Und die Frauen haben dann berichtet davon, wie sie arbeiten, wie es ihnen geht, was für Hoffnungen und Wünsche sie haben, aber natürlich auch viel von Enttäuschung und dem Gefühl, alleine gelassen zu werden.
Wenn sogar Hausbesuche verboten werden, wie kann man denn unter diesen extrem schwierigen Bedingungen überhaupt Frauen unterstützen und fördern? Das Motto von Caritas International in Afghanistan heißt ja, mit Frauen für Frauen. Wie lässt sich das überhaupt umsetzen?
Mit Frauen für Frauen heißt, wir arbeiten nur, wenn Frauen sowohl Mitarbeiterinnen sein können und auch wir Frauen erreichen können mit unseren Hilfen. Und da müssen wir uns natürlich an die Gegebenheiten anpassen. Das bedeutet zum einen, dass wir für die Frauen, die mit uns arbeiten, einen Machrahmen haben, also eine männliche Begleitung, die mit den Frauen zur Arbeit geht und sie dort begleitet. Zum anderen gibt es natürlich eine strenge Kleiderordnung. Wenn wir mit zu Projekten fahren, gibt es getrennte Transportmittel für Frauen und für Männer. Generell gilt das Arbeitsverbot für Frauen und NGOs immer noch. Und wir müssen für jedes Projekt, das wir haben, in der Region, in der wir arbeiten, Ausnahmegenehmigungen einholen. Das geht manchmal besser und manchmal schlechter. Hat für uns auch schon bedeutet, dass wir Projekte in bestimmten Gebieten einstellen mussten. Und häufig ist es aber so, dass wenn sich eine Tür in einer Provinz schließt, sich eine andere wieder öffnet in einer anderen Provinz.
Und welche Projekte konkret unterstützen Sie dort oder betreiben Sie dort? Welche Bereiche umfasst das?
Wir haben Projekte in verschiedenen Bereichen. Zum einen natürlich die humanitäre Hilfe, wo es darum geht, schnelle Hilfsleistungen für die Bevölkerung zu liefern. Zum einen Unterstützung für Lebensmittel, aber auch Winterhilfen, die natürlich gerade in den kommenden Monaten wieder wichtig sind. Aber wir unterstützen auch mehr in der Entwicklung des Landes, zum Beispiel durch nachhaltige Landwirtschaft. Zum einen durch den Klimawandel, der die Böden im ganzen Land verändert hat, Dürren, die daraus resultiert sind, dass wir dort unterstützen, die landwirtschaftlichen Praktiken anzupassen, aber auch im Bereich Gesundheit, ein Mutter-Kind-Projekt mit Hebammen, aber auch in der psychosozialen Unterstützung. Das sind aktuell unsere drei Standbeine.
Nun haben Mädchen und junge Frauen ja kaum noch Möglichkeiten, sich ausbilden zu lassen. Akzeptieren Sie das oder lernen Sie heimlich oder wie gehen Sie damit um?
Ja, gerade für Mädchen und junge Frauen ist es natürlich sehr schwer, das zu akzeptieren. Das habe ich auch in all meinen Gesprächen immer wieder gemerkt, dass sie lernen wollen, dass sie versuchen, Wege für sich zu finden. Zum einen dann natürlich online, wenn das irgendwie möglich ist. Es gibt natürlich viele Mädchen und junge Frauen, die einfach nicht in der Lage sind oder keine technischen Geräte haben. Schule ist noch möglich bis zur 6. Klasse. Die einzige Möglichkeit sind noch sogenannte Madrasas, also Religionsschulen, in denen auch ältere Mädchen teilnehmen können. Aber es gibt auch da Madrasas, die andere Fächer noch mit unterrichten, womit sie sich aber natürlich auch in das Schussfeld der Taliban begeben.
Wie schwierig war es denn für Sie als Frau und auch als Vertreterin einer deutschen Hilfsorganisation durch Afghanistan zu reisen?
Für mich als internationale Frau gibt es immer noch andere Richtlinien als für Afghaninnen. Ich darf reisen, ich brauche keine männliche Begleitung. Ich passe mich natürlich an die Kleidungsvorschriften an. Aber generell ist es für mich noch möglich, ohne Probleme zu reisen.
Sagt Henrike Bittermann von Caritas International. Sie hat die Situation von Frauen und Mädchen in Afghanistan gerade hautnah miterlebt. Auf das verheerende Erdbeben gestern konnte sie nicht eingehen, weil wir das Gespräch kurz davor aufgezeichnet haben und wir sie danach leider nicht mehr erreichen konnten. Ob Geflüchtete bei uns arbeiten und etwas zum Gemeinwohl beitragen können, steht und fällt mit ihrer Integration. Die ist für Menschen aus anderen Sprach- und Kulturräumen eine echte Herausforderung, wie auch für die Kommunen. Die Stadt Künzelsau versucht sie mit Hilfe von Omar Al-Khalaf zu bewältigen, der Geflüchtete hilft, Deutsch zu lernen, eine Ausbildung oder einen Job zu finden. Der Integrationsmanager kann sich gut in deren Lage hineinversetzen, weil er selbst vor einigen Jahren nach Deutschland geflüchtet ist. Christoph Schöneberger hat ihn getroffen.
Wer das Büro der Integrationsmanager im Rathaus von Künzelsau betritt, dem schlägt direkt gute Laune und Optimismus entgegen. Omar Al-Khalaf ist 31 Jahre alt, er ist 2015 aus Syrien nach Deutschland gekommen. Erst einmal nach Hamburg, dann wurde er weiterverlegt über Karlsruhe, bis er irgendwann in Künzelsau gelandet ist.
Und seitdem bin ich hier. Also dann habe ich gesagt, okay, dann ist hier dann gut, dann machen wir hier weiter und dann geben wir Gas hier. Dann.
Und er hat Gas gegeben, die Sprache gelernt und irgendwann ein Praktikum bei der Stadt Künzelsau gemacht. Und da war man ziemlich angetan, wie Bürgermeister Stefan Neumann erzählt.
Von Anfang an total motiviert und auch interessiert. Und dann haben wir auch bei uns intern beraten, ja, bieten wir ihm die Möglichkeit an, Verwaltungsfachangestellter zu lernen, mit Erfolg.
Seit 2 Jahren ist Omar Al-Khala fertig mit der Ausbildung und seitdem ist er Integrationsmanager. Dort betreut er Geflüchtete, die aus einer Erstunterkunft des Hohenlohe-Kreises in eine Anschlussunterbringung der Stadt kommen. Es geht aber nicht nur um das Dach über dem Kopf, sondern darum, wie es weitergeht im Leben.
Welche Ausbildung willst du dann machen?
Mechaniker. Ja.
Als Mechaniker?
Ja.
Irgendwas mit Autos oder Autos. Irgendwas?
Okay. Ich liebe das.
gut.
Wenn es mal mit Deutsch nicht weitergeht, wechselt Al-Khalaf ins Syrische. Das hilft natürlich immens. Integrationsmanager Omar Al-Khalaf weiß, das Wichtigste ist es, die Sprache zu beherrschen. Und das war für ihn selbst anfangs nicht leicht. Neben dem ganzen Ausbildungsstoff auch noch Deutsch lernen. Das hat die Stadt gesehen und geholfen, sagt Bürgermeister Stefan Neumann.
Und dann hast du aber auch die Berufsschule, wo du in einer ganz normalen Klasse bist. Und da waren wir auch als Arbeitgeber gefordert, dass er dann noch zusätzliche Unterstützung braucht. Und er war aber auch bereit, es anzunehmen, also Deutsch Nachhilfe.
Und so hat es dann geklappt mit Omar Al-Khalafs Karriere bei der Stadt. Er ist inzwischen bestens vernetzt. In seinem Bekanntenkreis können sich auch andere vorstellen, bei der Stadt zu arbeiten, wie er erzählt.
Ich habe Freunde und so Bekannte, die sich interessieren, die wollen auch so als Erzieherin arbeiten oder in den Schulen als Hausmeister, Handwerker im Bauhof.
Aber in der Verwaltung kann es auch Spaß machen, sagt Omar Al-Khalaf. Und er sagt auch, die Gegend gefällt ihm genauso gut.
Dass es hier die Natur so grün ist, das gefällt mir sehr, vor allem am Kocher. Ja, das ist, kann ich jedem empfehlen.
Sagt Omar Al-Khalaf, der sich in Künzelsau um die Integration von Geflüchteten kümmert. Keine Mühe hatte er gescheut, um einen 2-jährigen Waisenjungen in Syrien zu finden. Pater Alfred aus dem oberschwäbischen Bussen ist sogar selbst in den Nahen Osten gereist, um das Kind abzuholen und zu seinen einzigen Verwandten nach Bad Buchau zu bringen. Doch es gab jede Menge Hindernisse. Deshalb musste der Junge fast ein Jahr warten, bis er zu seiner neuen Familie stoßen konnte. Johannes Riedl hat sie besucht.
Nein.
Im Wohnzimmer der Familie geht es freudig und lebhaft zu. Kafa und Mohammed Hurie und ihre 4 Kinder scharen sich ums neue Familienmitglied. Sie spielen, umarmen und küssen ihn, nennen ihn liebevoll Hamude. Den Kosenamen hat er von seiner tödlich verunglückten Mutter. Sein leiblicher Vater ist im Krieg verschollen. In Syrien hatte der Bub keine Verwandten mehr. Nach langem Warten war das Ankommen jetzt problemlos, sagt Mutter Kafa.
Also er hat ein bisschen Angst und dann in halbe Stunde ist eingewohnt und dann hat also ganz gut vertragen mit uns.
Der katholische Pater Tönnies war zuletzt 6-mal wegen des muslimischen Buben im Libanon. Sauer ist er auf die deutsche Botschaft dort. Die habe die Ausreise über Monate verzögert, nur weil in einer Urkunde nicht vermerkt war, ab wann der Vater des Buben als verschollen gelte. Die libanesischen Behörden seien unkomplizierter gewesen, als ein Stempel in den Unterlagen fehlte. Jetzt endlich ist der Bub bei seiner neuen Familie. Dank Pater Alfred, der ihn geholt hat. Vater Mohammed mit Hurie.
Der Hamode ist sehr nett mit Alfred und sagt, bleib immer mit Alfred.
Immerhin haben der 64-jährige Pater Alfred und der 3-jährige Hamude ja auch viel erlebt zwischen Beirut und Bad Buchau. Wie haben sich die beiden verständigt?
Dass wir dann immer auch in der Kindersprache und so uns unterhalten konnten. Und dann hat er mich mit großen Augen angeschaut und dann ging das auch. Also wir haben uns gut verstanden.
Alfred Tönnies war auf die Reise vorbereitet, hatte Bilderbücher und Spielsachen dabei, hat den Kleinen bespaßt, ihn in einem Karren durch den Flughafen geschoben und ihm Gesicht und Hände nach dem Genuss von Schokolade gewaschen.
Also eigentlich alles das, was Mütter, Väter auch mitmachen, habe ich auch mitgemacht.
Den Windelwechsel hat eine Stewardess übernommen. Angekommen in Deutschland waren alle erleichtert. Tönnies spricht von einer Geschichte über Glaube und Mut.
Ob es jetzt der christliche Gott ist oder der muslimische Gott ist, aber zu glauben einfach auch, dass man Mut haben muss im Leben.
Und das Wichtigste, der kleine Hamude hat eine neue Familie mit liebevollen Eltern und Geschwistern.
Jetzt ist er zu Hause.
Happy End für einen klein verwaisten Jungen aus Syrien. Dank eines Pfarrers aus dem Kreis Biberach kann er jetzt bei seinen Verwandten leben. In Stuttgart wird diese Woche ein 700-jähriges Jubiläum gefeiert. Geburtstagskind ist die Stiftskirche, die nicht nur wegen ihrer zentralen Lage bekannt ist, sondern vor allem wegen ihrer historischen Rolle als fürstliche Grablege und württembergische Hauptkirche. Luisa Funk war für uns dort.
Direkt neben einer trubeligen Einkaufsstraße in Stuttgart liegt die Stiftskirche mitten im Stadtzentrum. Markant sind die beiden Kirchtürme mit ihren unterschiedlichen Dächern, die schon von Weitem zu sehen sind. Auch für die Menschen in Stuttgart ist die Stiftskirche ein besonderer Ort. Viele zieht es regelmäßig her, denn sie haben eine ganz besondere Verbindung mit dieser Kirche.
Ja, weil mir irgendwie die Kirche auch einfach gut gefällt, wenn man da drin ist. Man kommt einfach zur Ruhe, man ist fokussiert und kann alles andere ausblenden. Man trifft auch immer wieder Bekannte oder trifft sich auch hier dann und spricht sich ab, wenn man in Gottesdienst geht mit anderen.
Das ist für mich Tradition. Wenn ich in Stuttgart bin, gehe ich in die Stiftskirche und gehe in den Raum der Stille und da komme ich wieder runter.
Pfarrer Martin Vossler, der seit 2008 hier zuständig ist, kennt seine Kirche allerdings wie kein anderer.
Für mich persönlich macht diese Kirche aus, dass sie zum einen ein schönes Gebäude ist, auch ein ungewöhnliches Gebäude, weil sie zwei ganz unterschiedliche Türme hat. Und für mich macht es aus, dass sie einfach mitten in der Stadt steht. Also zentraler in der Landeshauptstadt geht's nicht.
Was viele nicht wissen, die evangelische Kirche hat eine katholische Vergangenheit. Das merkt man noch am hohen, ausladenden Kirchengewölbe. Wie bei den Protestanten üblich, sind die Wände aber schlicht gehalten, ohne jeden Prunk. Dafür stechen die roten Kirchenfenster gegenüber vom Eingang besonders hervor. Für den Pfarrer ist aber nicht nur das Gebäude das, was seine Kirche ausmacht.
Von den Menschen her gesehen ist es für uns wichtig, dass jeden Tag offen ist, dass alle, die hier reinkommen wollen, auch reinkommen können. Manche kommen einfach regelmäßig, die hier wohnen, die hier arbeiten, zwischendurch mal vorbeischauen. Aber es kommen auch natürlich viele Touristen aus der ganzen Welt.
Alle sind willkommen. Das bewies die Gemeinde auch im letzten Jahr, als der Krieg in der Ukraine ausbrach und viele Menschen nach Baden-Württemberg flohen.
Wir haben einen Raum unten in der Unterkirche, der relativ groß ist. Den haben wir einfach leer geräumt und haben Kleider und Schuhe, die die Menschen vorbeigebracht haben, ausgestellt. Und die Flüchtlinge konnten über viele Wochen jeden Tag kommen, um sich kostenlos Kleider und Schuhe mitzunehmen.
So wird die Stiftskirche, wie schon in den letzten 700 Jahren, ein Ort der Begegnung für Jung und Alt.
700 Jahre Stiftskirche. Heute um 9:30 steht das Turmblasen der Stuttgarter Bläserkantorei auf dem Programm, gefolgt vom Festgottesdienst mit Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl, einem Mittagessen rund um die Kirche und diversen Führungen und Konzerten. Immer wieder erleben wir freundliche Menschen, die unsere Stimmung heben oder sich unerwartet hilfsbereit zeigen, ganz zu schweigen von den Lieben, die unser Leben ständig bereichern. Sie alle würden viel öfter mal ein Danke verdienen. Wer dafür besonders in Frage kommt, hat Luisa Kirchdörfer in Stuttgart nachgefragt.
Danke sagen mein Mann, der immer so geduldig mit mir ist. Und ich habe drei Geschwister und bin sehr dankbar, dass wir einfach so eine gute Verbindung haben.
Auf jeden Fall meine Mutter, klar, meine Frau natürlich. Gott möchte ich Danke sagen, dass ich hier auf der Welt bin, dass mir es gut geht.
Unsere Eltern haben uns ja großgezogen und man sollte vor allem sich bei ihnen bedanken. Dass sie immer da war und immer liebevoll behandelt haben.
Also ich möchte Danke sagen an meinen besten Freund Kaye und an meine Cousine Emily, weil es sind einfach zwei Personen in meinem Leben. Wir sehen uns zwar nicht häufig, aber wenn wir uns sehen, ist es einfach immer sehr spaßig. Man hat viele Themen, über die man reden kann. Und es sind einfach zwei Personen, die wichtig sind für mich.
Eigentlich echt mein Vater, weil mich halt wirklich einfach immer unterstützt und egal was ist. Ich auch viel von ihm lernen kann und es ist einfach sehr, sehr angenehm, weil es auch ein sehr ruhiger Mensch ist und ich glaube, die Art hat auch ein bisschen übernommen habe und das ist einfach sehr schön.
Und das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Nela Fichtner.